Nachdenkseiten. Die kritische Website.
Palästina kämpft um seine Zukunft. Von Vertreibung, leeren Versprechen und kolonialen Fantasien im Land eines unterdrückten Volkes. Ein Beitrag von Karin Leukefeld. Der folgende dreiteilige Beitrag zeichnet auf Grundlage arabischer Quellen die aktuelle Lage in Gaza und im Westjordanland nach und beleuchtet die politische Rolle der EU im Kontext des US-israelischen sogenannten Gaza-Friedensplans. Im Mittelpunkt steht zudem die Unterstützung europäischer Staaten für die israelische Politik sowie der Umgang mit dem UN-Hilfswerk UNRWA. Am Beispiel einer Studie der Rosa-Luxemburg-Stiftung wird gezeigt, wie die Organisation systematisch unter Druck geraten ist. Teil 1. Gaza, Westjordanland, Juli 2026. Die Tage sind blutig in Gaza. Kampfjets und Drohnen töten Kinder, bombardieren Kliniken und Zelte, in denen Familien, deren Häuser von Israel zerstört wurden, Schutz gesucht hatten. In einer Polizeistation in Gaza-Stadt werden 6 Polizeibeamte getötet. Bei einem Drohnenangriff auf eine Gruppe von Menschen vor der Ahmad Yassin-Moschee in Nusairat-Flüchtlingslager werden 8 Menschen getötet und 20 Menschen verletzt. Sie waren Teilnehmer einer Trauerfeier für eine Person, die am Vortag dort getötet worden war. Ein israelischer Soldat erschießt Ahmad Nasser Salem. Der Mann ist Fahrer für die Organisation World Central Kitchen und beim israelischen Militär, den Vereinten Nationen und dem Welternährungsprogramm seit 8 Jahren als Fahrer registriert. Die israelischen Soldaten hatten ihn gestoppt, als er Hilfsgüter vom Grenzübergang Karem Abu Salem zu einem Lagerhaus der World Kitchen Organization transportierte. Er war in einem Konvoi mit 4 Lastwagen unterwegs. Ein Wagen hatte eine Panne. Alle hielten an. Israelische Soldaten ordneten an, dass die Fahrer einzeln aussteigen und sich am Straßenrand aufstellen sollten. Ahmad Salem hatte die Hände erhoben, berichtet ein anderer Fahrer. Der vor ihm stehende Soldat konnte kein Arabisch, der Fahrer kein Hebräisch. Plötzlich schoss der israelische Soldat dem Fahrer Salem mit einem M16-Gewehr direkt in den Kopf, wie der Fahrer berichtete. Er sagte, es war eine Hinrichtung auf offener Straße. Blutig sind die Tage auch im Westjordanland. Blutig sind die Tage auch im Westjordanland, der von Israel besetzten Westbank. Immer mehr sogenannte Außenposten der nationalreligiösen Siedlerbewegung werden errichtet. Immer mehr Angriffe und Zerstörungen palästinensischer Dörfer werden gemeldet. Längst haben die Siedler freie Hand, morden und brandschatzen palästinensische Dörfer und Höfe, stehlen das Vieh der palästinensischen Bauern, die sie von ihrem Land vertreiben. Während die Teams von Frankreich und England um Platz 3 der Fußball-Weltmeisterschaft in Miami spielen, stirbt im Westjordanland der 17-jährige Fadi Al-Nassan aus dem Ort Al-Mughayr. Es ist der 18. Juli. Fadi stirbt an den Folgen eines Angriffs von Siedlern auf sein Dorf eine Woche zuvor. Er habe die Schreie von Mädchen und Frauen gehört, die von den Siedlern angegriffen wurden, und sei dorthin gelaufen, sagt sein Vater. Die Siedler schossen auf ihn und er wurde lebensgefährlich verletzt, später in ein Krankenhaus gebracht, wo er starb. 3 Monate zuvor war sein 14-jähriger Cousin bei einem Siedlerangriff getötet worden. Die Beerdigung war am 19. Juli. Fadi spielte im Jugendteam der palästinensischen nationalen Fußballmannschaft. Im Jahr 2026 hat es im besetzten Westjordanland täglich durchschnittlich 6 Siedlerüberfälle auf palästinensische Dörfer gegeben. Die Vereinten Nationen haben seit dem 7. Oktober 2023 mindestens 1.111 Palästinenser gezählt, die durch Siedlergewalt getötet wurden. Die Zahl stammt von OCHA, dem UN-Büro für die Koordination humanitärer Hilfe. Die Siedler agieren unter dem Schutz der israelischen Besatzungsarmee. Sie machen selbst vor einem US-Abgeordneten nicht Halt, wie der demokratische Abgeordnete Roe Cannon berichtete. Die Palästinenser dagegen dokumentieren die Gewalttaten gegen sie oft wagemutig mit dem eigenen Handy. Diese Videoaufnahmen werden über soziale Medien verbreitet. Doch Schutz erhalten die Palästinenser nicht. Im Gegenteil, die Siedlungen werden ausgebaut. EU, wir sind besorgt. Brüssel, 17. Juli 2026. In der üblichen Fadenform hat der Sprecher für EU-Außen- und Sicherheitspolitik sich zu den jüngsten angekündigten Ausweitungen von Siedlungen im Westjordanland geäußert. Die Zusage weiterer Finanzmittel für den Siedlungsausbau sei eine besorgniserregende Entwicklung, heißt es in seiner Stellungnahme. Es werde zu einer weiteren Verfestigung von Siedlungen in besonders sensiblen Gebieten des Westjordanlandes führen. Palästinensische Gemeinden könnten weiter zerteilt und isoliert werden und damit größeren Risiken von Menschenrechtsverletzungen ausgesetzt sein. Die EU lehne die Erklärung der israelischen Regierung ab, die Siedlung Givat Ze'ev im Westjordanland zu einer offiziellen Gemeinde Israels zu erklären. Seit langem vertrete die EU den Standpunkt, die Souveränität Israels über die seit Juni 1967 von Israel besetzten Gebiete nicht anzuerkennen, so der EU-Sprecher weiter. Das sei im Einklang mit den einschlägigen Resolutionen des UN-Sicherheitsrates. Die EU fordere Israel erneut auf, von einer weiteren Ausweitung der Siedlungen, der Legalisierung von Außenposten, Landenteignungen, Abrissen, Zwangsräumungen und anderen einseitigen Maßnahmen abzusehen, die die Realisierbarkeit der Zwei-Staaten-Lösung untergraben, endet die knappe Erklärung. Tatsächlich wären Sanktionen möglich, wenn Israel weiter und absichtlich gegen das internationale Recht, gegen das humanitäre internationale Recht und UN-Resolutionen verstößt. Ein Verfahren wegen möglichen Genozids, eines Völkermordes gegen die Palästinenser in Gaza, läuft bereits im Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag. In der Europäischen Union gibt es zahlreiche Staaten, die das EU-Assoziierungsabkommen mit Israel aussetzen wollen. 1,3 Millionen EU-Bürger unterstützen eine entsprechende im Schrifttext verlinkte europäische Bürgerinitiative. Dieses Abkommen und damit alle Handelserleichterungen für Israel vollständig auszusetzen. UN-Charta Kapitel Römisch 7 Artikel 41 FF. Möglich wären diese Maßnahmen allemal. Und noch mehr davon werden in der UN-Charta Kapitel Römisch 7 vorgeschlagen, sollte ein Land den Frieden bedrohen oder andere Länder angreifen. Artikel 41 zählt Zwangsmaßnahmen auf, die jeder einzelne Staat jenseits militärischen Eingreifens in Kraft setzen kann. Vollständige oder teilweise Unterbrechung der Wirtschaftsbeziehungen, des Eisenbahn-, See- und Luftverkehrs, der Post-, Telegrafen- und Funkverbindungen und den Abbruch der diplomatischen Beziehungen. Dass seitens der EU solche Maßnahmen ergriffen werden, wie viele EU-Mitgliedstaaten fordern, scheitert seit Monaten auch und vor allem an Deutschland. Ähnlich sieht es bei einem Einfuhrverbot für Waren aus, die in israelischen Siedlungen im Westjordanland produziert werden. Die EU hat lange festgestellt, und darauf verweist auch der Sprecher in seiner Erklärung vom 17. Juli, dass die israelischen Siedlungen im besetzten Westjordanland völkerrechtswidrig sind. Zu dem Ergebnis kam auch der Internationale Strafgerichtshof. Deutschland allerdings ist gegen ein Verbot von Warenimport aus den illegalen israelischen Siedlungen. Außenminister Wadefuhl verweist darauf, dass ein EU-Verbot nur einstimmig beschlossen werden könne. Diese Auffassung werde von Deutschland geteilt. Ein deutsches Veto würde die Einstimmigkeit verhindern. Auch von Italien ist bekannt, dass es sich gegen Sanktionen gegen Israel ausspricht. Wadefuhl, was Deutschland und Europa nützt. In einem verlinkten Interview mit der Neuen Osnabrücker Zeitung Ende Juni hatte Wadefuhl seine Sicht auf das internationale Recht klargemacht. Demnach bilde das Völkerrecht immer den Rahmen, sei aber, Zitat, nicht der einzige Maßstab, an dem wir unsere Außenpolitik ausrichten dürfen. Es gibt auch andere Aspekte wie Wirtschaftsinteressen oder Bündnissysteme, die wir berücksichtigen müssen. Außenpolitik ist bisweilen der nüchterne Blick auf das, was Deutschland und Europa nützt. Zitat Ende. Badefuhl möchte den Einfluss Deutschlands in der Region ausweiten und sieht die besten Chancen dafür, wenn man mit Israel im Gespräch bleibt. Für den Libanon schlägt er eine EU-Mission vor, wenn das Mandat der UN-Friedenstruppe UNIFIL Ende des Jahres ausläuft. Wir sollten in der EU prüfen, ob wir im Anschluss an die UNIFIL-Mission mit einem europäischen Mandat dafür sorgen können, dass kein Sicherheitsvakuum entsteht, sagte Wadefuhl dem Redaktionsnetzwerk Deutschland RND. Das könne die Voraussetzung dafür schaffen, dass sich die israelische Armee zurückzieht, Zitat, ohne dass die Hisbollah mit ihrem Terror zurückkehrt, Zitat Ende. Auch Frankreich und Italien planen eine Unterstützungsmission für den Südlibanon. Derzeit gibt es eine Art Parallelmandat zu UNIFIL, das aus den USA und Frankreich besteht, die sich mit Libanon und Israel verständigen. Ihr Auftrag ist, den Waffenstillstand von November 2024 zu überwachen. Sehr erfolgreich ist dieses Parallelmandat nicht. Seit November 2024 haben israelische Truppen mehr als 15.000 Mal die Souveränität des Libanon missachtet und in der Luft, auf See und zu Land die bestehende, von den Vereinten Nationen markierte Waffenstillstandslinie zwischen beiden Ländern gebrochen. Die Zahl basiert auf verlinkten Angaben von UNIFIL und von der libanesischen Regierung. 86 von 128 Abgeordneten des libanesischen Parlaments haben sich am 13. Juli mit einem Schreiben an den UN-Generalsekretär und den UN-Sicherheitsrat gewandt und fordern eine Stärkung und Verlängerung des UNIFIL-Mandats für den Südlibanon. Die UN-Resolution 1701 sei nicht erfüllt. Das Mandat zu beenden missachte die historischen Gründe der Mission, erklärte der Abgeordnete Malem Khalaf vor Journalisten in Beirut. Dazu gehörten der Abzug israelischer Truppen, die Herstellung von Frieden und Sicherheit in der Region, die Etablierung der staatlichen libanesischen Autorität. Es gäbe weiterhin Angriffe und keinen Waffenstillstand. Die UNIFIL-Truppen in dieser Situation abzuziehen, untergrabe die Glaubwürdigkeit der Vereinten Nationen, so der Abgeordnete Khalaf. Die Anwesenheit der UNIFIL sei nicht nur eine Sache politischen Willens, sondern eine legale Notwendigkeit. Internationale Agenturen und Medien berichteten kaum über die im Schrifttext verlinkte Abgeordneteninitiative. Neuwahlen in den palästinensischen Gebieten. Am 9. Juli hat ein Komitee aus Technokraten die Regierung der Hamas abgelöst. Der Vorsitzende der palästinensischen Autonomiebehörde Mahmoud Abbas, der außerhalb von Palästina als sogenannter palästinensischer Präsident bezeichnet wird, hat nach 20 Jahren wieder Neuwahlen zum gesetzgebenden Rat, dem Parlament der Palästinenser, angekündigt. Sie sollen am 28. November diesen Jahres stattfinden. Die letzten palästinensischen Wahlen fanden am 25. Januar 2006 statt. Damals war die Hamas mit 44,45% der Gewinner und erhielt im palästinensischen Parlament 74 der 132 Sitze. Die Fatah erhielt 41,43% der Stimmen und nahm 45 Sitze ein. Neuwahlen Ende November sind fraglich. Unklar ist, ob Israel die Wahlen zulassen wird. Unklar ist, wie angesichts der Trümmerlandschaft von Gaza die Menschen dort wählen sollen. Und Tatsache ist, dass aufgrund der Kriegsverhältnisse und Vertreibungen kein aktuelles Einwohnermeldesystem der Palästinenser vorliegt. Allgemein wird in Palästina und von Beobachtern der Termin für Neuwahlen als Reaktion auf den anhaltenden internationalen Druck gesehen, dass die palästinensische Autonomiebehörde und das gesamte politische System in den palästinensischen Gebieten in Anführungszeichen reformiert werden soll. Auch Gelder für Wiederaufbau und andere Hilfsprojekte werden von sogenannten Reformen abhängig gemacht. Teil 2. EU beansprucht Führungsrolle. Auch die Europäische Union bezeichnet sogenannte Reformen als wesentliche Voraussetzung, um den Palästinensern umfassende Hilfe und Unterstützung für eine Zwei-Staaten-Lösung zu gewähren. Die Europäische Union sei der verlässlichste und glaubwürdigste Partner für das palästinensische Volk. Wir sind der größte Geber und der stärkste Unterstützer einer Zwei-Staaten-Lösung, erklärte Kaya Kallas, EU-Außenbeauftragte und Vizepräsidentin der EU-Kommission, in Brüssel am 13. Juli 2026. Damit das aber Wirklichkeit werden könne, müsse die palästinensische Autonomiebehörde, Zitat, an den Reformen festhalten und ihre eigene Regierungsfähigkeit stärken, Zitat Ende. Anlass ihrer Erklärung war das zweite Treffen der sogenannten Palästina-Gebergruppe in Brüssel am gleichen Tag. Palästina-Gebergruppe. Die EU-Kommissarin für den Mittelmeerraum Dubravka Suica erklärte, die Palästina-Gebergruppe nehme als internationale Plattform für die Unterstützung der Palästinenser an Bedeutung zu. Zumal man, Zitat, die notwendigen Reformen für eine effektive, transparente und rechenschaftspflichtige palästinensische Autorität vorantreibt, Zitat Ende. Das Ziel sei klar, so die Kommissarin. Man helfe, Hoffnung, Widerstandsfähigkeit und eine bessere Zukunft für das palästinensische Volk aufzubauen. Die sogenannte Palästina-Gebergruppe versammelt Minister, Regierungsvertreter und Delegierte von Finanz- und Hilfsorganisationen, um den sogenannten Gaza-Friedensplan zu unterstützen. Dabei handelt es sich um einen 20-Punkte-Plan, auf den die USA und Israel sich geeinigt hatten. Beim ersten Treffen der Palästina-Gebergruppe am 20. November 2025 waren in Brüssel Vertreter aus EU und arabischen Staaten, mögliche Geber, internationale und regionale Organisationen und Institutionen zusammengetroffen. Man sprach über die finanzielle Situation der palästinensischen Autonomiebehörde, kurz PA, die in Zukunft ja die Kontrolle über den Gazastreifen übernehmen soll. Überprüft wurde, wie weit die PA es mit ihrem Reformprogramm gebracht hat, das von der EU mit einem Unterstützungsprogramm in Höhe von 1,6 Milliarden Euro verknüpft worden war. Auch über die wirtschaftliche Erholung des Westjordanlandes sei gesprochen worden, hieß es in der betreffenden EU-Erklärung. Ein EU-Team für Gaza. Am 9. Juli wurde in Brüssel die sogenannte Initiative Team Gaza, kurz TGI, aus der Taufe gehoben. Mit dieser werde man konkrete Projekte starten, um den Alltag der Menschen zu verbessern, erklärte EU-Kommissarin Suica. Team Gaza solle den Gazastreifen mit einem Programm für die sogenannte Früherholung unterstützen. Das vorgesehene Startkapital wurde mit 883,6 Millionen Euro angegeben. Dem Team Gaza gehören neben der EU-Kommission und der Europäischen Investitionsbank die Regierungen von Spanien, Dänemark, Vereinigtes Königreich, Deutschland, Norwegen, Finnland, Italien, Niederlande, Frankreich, Schweiz, Japan, Schweden und Belgien an. Die Weltbank hat ihre Unterstützung signalisiert. Australien und Kanada haben eine Absichtserklärung abgegeben, sich der Initiative anzuschließen. Die Initiative knüpft an vorherige EU-Pläne und Initiativen an, die für die Unterstützung der sogenannten notleidenden Bevölkerung in dem von Krieg zwischen Israel und radikal-islamischer Hamas schwer zerstörten Palästinensergebiete, dem Gazastreifen, seit 2023 gebildet wurden. Schnellbewertung der Schäden und des Bedarfs. Die Initiative beruft sich eigenen Angaben zufolge auf die Schnellbewertung der Schäden und des Bedarfs in Gaza. Eine verlinkte Studie, die gemeinsam von der Weltbank, den Vereinten Nationen und der EU am 19. April 2026 vorgelegt worden war. Die 68 Seiten umfassende Studie mit dem Titel Final Gaza Rapid Damage and Needs Assessment, kurz RDNA, untersucht die Kosten der Schäden, des wirtschaftlichen Verlustes und die Erfordernisse für Erholung und Wiederaufbau in Gaza nach 24 Monaten Krieg. Demnach werden in den kommenden 10 Jahren schätzungsweise 71,4 Milliarden US-Dollar gebraucht. In dem Betrag enthalten sind 26,3 Milliarden US-Dollar, um in den ersten 18 Monaten wichtige Grundversorgung und erforderliche Infrastruktur zu restaurieren und die ökonomische Erholung zu unterstützen. Die Kosten der sogenannten physischen Infrastrukturschäden werden in der Studie auf 35,2 Milliarden US-Dollar geschätzt. Die wirtschaftlichen und sozialen Verluste werden auf 22,7 Milliarden US-Dollar geschätzt. Am schlimmsten seien die Sektoren Wohnen, Gesundheit, Bildung, Handel und Landwirtschaft betroffen, heißt es in der RDNA-Studie. Mehr als 371.888 Wohneinheiten seien beschädigt oder zerstört. Mehr als 50% der Krankenhäuser seien außer Betrieb. Nahezu alle Schulen seien beschädigt oder zerstört. Die Wirtschaftsleistung in Gaza sei um 84% zurückgegangen. Der Bericht schätzt, dass die menschliche Entwicklung im gesamten Gazastreifen um 77 Jahre zurückgeworfen wurde. Etwa 1,9 Millionen Menschen wurden nicht einmal, sondern mehrfach vertrieben. Mehr als 60% der Bevölkerung haben ihr Zuhause verloren. Frauen, Kinder, Menschen mit Behinderungen, alte Menschen und Personen, die bereits zuvor besonders schutzbedürftig waren, hätten die größte Last zu tragen. Zu Toten, Verletzten, Vermissten, Verschwundenen, Verschleppten und inhaftierten Personen macht die Studie keine Angaben. Basierend auf dieser Studie will nun die Initiative Team Gaza Projekte starten, die auch mit der Weltbank koordiniert werden können, wie die EU mitteilte. Gemeint seien Projekte, die von der Weltbank ausgesetzt worden seien, nun aber reaktiviert werden. Die Projekte sollen in den Bereichen Wasser und Hygiene, Trümmer- und Abfallentsorgung, Gesundheit, Energie, Landwirtschaft und Ernährungssysteme umgesetzt werden. Die UN-Sicherheitsratsresolution 2803. Die von der EU angeführte Hilfsinitiative für Gaza basiert wiederum auf der UN-Sicherheitsratsresolution Nummer 2803 mit dem Namen »Umfassender Plan zur Beendigung des Gaza-Konfliktes«. Dieser »umfassende Plan« war am 17. November 2025 im UN-Sicherheitsrat von den USA eingebracht worden. Russland und China hatten sich der Stimme enthalten, nachdem der US-Botschafter bei den Vereinten Nationen Mike Watts erklärt hatte, eine Stimme gegen diese Resolution ist eine Stimme für die Rückkehr zum Krieg. Mit anderen Worten, Ablehnung der von den USA eingebrachten Resolution bedeutet Fortsetzung des Krieges in Gaza. Der Resolutionstext übernimmt den gleichlautenden umfassenden Plan des am 29. September 2025 von den USA vorgeschlagenen sogenannten 20-Punkte-Friedensplans, mit dem zwischen den USA und Israel ein Waffenstillstand für Gaza vereinbart worden war. Der Text wird als Anhang 1 in der UN-Sicherheitsratsresolution 2803 übernommen. Die Staaten, die diesen Plan ausgehandelt, unterschrieben, akzeptiert und begrüßt hatten, werden gelobt. Begrüßt wird zudem die sogenannte historische Trump-Erklärung für dauerhaften Frieden und Wohlstand vom 13. Oktober 2025, sowie die konstruktive Rolle, die die Staaten USA, Katar, Ägypten und Türkei bei der Aushandlung des Waffenstillstandes im Gazastreifen gespielt hätten. Die Situation im Gazastreifen bedrohe den regionalen Frieden und die Sicherheit der Nachbarstaaten, heißt es weiter. Man nehme zudem die relevanten Resolutionen des Sicherheitsrates über die Lage im Mittleren Osten, einschließlich der palästinensischen Frage, zur Kenntnis. Nach UN-Angaben wurden zwischen 1967 und 1989 vom UN-Sicherheitsrat 131 Resolutionen zur Lage im Mittleren Osten und der palästinensischen Frage angenommen. Die Sicherheit der Palästinenser, ihre Perspektive auf Frieden und Wohlstand hat sich dennoch stetig verschlechtert. Im jüngsten Bericht der UN für den UN-Sicherheitsrat Ende Juni heißt es, dass sich das Leid der Bevölkerung im Gazastreifen immens vergrößert habe. Israel bricht täglich den sogenannten Waffenstillstand, der offiziell am 10. Oktober 2025 in Kraft getreten sein soll. Die israelische Armee hält rund 70% des Gazastreifens besetzt und verstößt täglich gegen die UN-Sicherheitsratsresolution 2803. Teil 3: Koloniale Fantasie. Anders als die EU, europäische Staaten und Staaten der Region, die den sogenannten Friedensplan von Donald Trump begrüßen, der zu UNSR-Resolution 2803 wurde, gibt es auch scharfe Kritik daran. Die Resolution übergebe praktisch die Kontrolle über Gaza an die USA und an Israel, so der unabhängige UN-Experte Balakrishnan Rajagopal. Er sagte weiter: Diese beschämende Resolution des UN-Sicherheitsrates zu Gaza widerspricht fundamental dem internationalen Recht. Es ist eine koloniale Fantasie, die es so kaum in der Geschichte der UN gegeben hat. Sie wird vermutlich scheitern und muss von allen Staaten und jeder Einzelnen zurückgewiesen werden. Der gebürtige Inder Rajagopal ist Professor für Recht und Entwicklung am Massachusetts Institute for Technology, kurz MIT. Von 2020 bis 2026 war er UN-Sonderberichterstatter für angemessenen Wohnraum als Bestand des Rechts auf einen angemessenen Lebensstandard sowie für das Recht auf Nichtdiskriminierung. Es ist kein Wunder, dass die kritischen Stimmen an dem US-israelischen Gaza-Friedensplan nicht von den EU-Institutionen oder NATO-Mitgliedstaaten wie Deutschland kommen, sondern aus den Ländern des globalen Südens. Deren Stimmen finden kein Gehör im UN-Sicherheitsrat, wohl aber in der UN-Vollversammlung, wo seit 1948 Hunderte von Resolutionen für die Rechte der Palästinenser verabschiedet wurden. Beispiel UNRWA. Seit dem 1. April 1948 strömten Hunderttausende Palästinenser aus dem Norden Palästinas in die benachbarten Länder Jordanien, Syrien, Libanon und Richtung Gaza, um sich vor den mordenden zionistischen Milizen in Sicherheit zu bringen, die ihre Dörfer in Brand steckten. Einer der ersten Berichte vom 13. April 1948 liegt vom Internationalen Komitee vom Roten Kreuz über die sogenannten Kämpfe in Deir Yassin vor. Am 11. Dezember 1948 verabschiedet die UN-Vollversammlung die Resolution 194/3 zum Recht auf Rückkehr der palästinensischen Flüchtlinge in ihre Heimat. Am 8. Dezember 1949, zum Ende des israelisch-arabischen Krieges von 1948-49 und der Vertreibung von mehr als 700.000 Palästinensern aus ihrer Heimat, verabschiedete die UN-Vollversammlung die Resolution 302/4 zur Gründung des UN-Hilfswerks für die palästinensischen Flüchtlinge, kurz UNRWA, mit dem Mandat, diesen zu helfen und Arbeit zu finden. Ziel war, die Bedingungen des Hungerns und der Not zu verhindern und die Bedingungen für Frieden und Stabilität zu fördern. Am 1. Mai 1950 nahm die UNRWA ihre Arbeit im Dienst der palästinensischen Flüchtlinge auf. Seit seiner Gründung im Mai 1948 hat der Staat Israel gegen die Vereinten Nationen und gegen die UNRWA agiert. Am 17. September 1948 wurde der schwedische UN-Sonderbotschafter Graf Folke Bernadotte von der zionistischen Miliz Lehi, auch Sterngruppe genannt, ermordet. Mit ihm wurde der französische Offizier Oberst André Serrault ermordet. Bernadotte hatte zwischen den Arabern und Israel über ein Ende des Krieges verhandelt. Den Zionisten galt er als Freund der Araber. Die UNRWA wird seit Jahrzehnten von Israel diffamiert. Verfahren gegen UNRWA wurden eingeleitet, Kontrollmechanismen installiert, Lehrer in UNRWA-Schulen wurden überwacht. Nach dem palästinensischen Angriff auf israelische Militärbasen, Überwachungszentren und Dörfer östlich des Gazastreifens am 7. Oktober 2023 startete Israel eine massive Anklagekampagne gegen die UNRWA, die angeblich mit den Organisationen bei dem Angriff kooperiert habe. Die UNRWA wurde beschuldigt, dass ihre Mitarbeiter der Hamas oder dem Islamischen Dschihad angehört haben und Fahrzeuge der UNRWA bei dem Angriff benutzt hätten. Zahlreiche Länder stellten ihre Zahlungen an die UN-Organisationen ein. Die israelische Armee bombardierte deren Schulen, Kindergärten, Lager und Krankenhäuser in Gaza und demolierte Büros und Fahrzeuge der Organisation. Eine von der UN eingeleitete Untersuchung ergab, dass die israelischen Vorwürfe gegen UNRWA nicht belegt waren. UNRWA selbst veröffentlichte ein ausführliches Papier in englischer Sprache unter dem Titel »Vorwürfe versus Fakten«, Die Knesset entzog der UNRWA schließlich das Recht, in den besetzten palästinensischen Gebieten und in Gaza zu arbeiten. Das Hauptquartier der Organisation in Ostjerusalem wurde zerstört. Die UNRWA wird heute mehr denn je gebraucht. Aber wer setzt sich für das Völkerrecht und die UN-Organisation ein? Internationale Kampagne gegen die UNRWA. Inzwischen ist bekannt, dass israelische Regierungen infolge eine umfassende internationale Kampagne gegen die UNRWA aufgebaut haben. Deutschland hat sich dabei als guter Partner erwiesen, wie eine im Schrifttext verlinkte Untersuchung der Rosa-Luxemburg-Stiftung zeigt. Der Titel der Studie lautet »Die Kampagne gegen das UNRWA-Hilfswerk und das Rückkehrrecht der Palästinenser in Deutschland«. In der Studie wird nachgewiesen, wie Beschuldigungen gegen UNRWA über ein transnationales Netzwerk von Organisationen zunächst behauptet, medial verbreitet und von Parteien und Regierungsstellen politisch und bei den Vereinten Nationen umgesetzt wurden. Die Studie spricht von einer sogenannten Advocacy-Campaign, mit der gezielt die Rolle der UNRWA und das Recht der Palästinenser auf Rückkehr laut UNGA-Resolution 194 Römisch 3 in Frage gestellt wird. Die Studie stellt die Aktivitäten der beteiligten Organisationen und staatlich geförderten Akteure mit rechtsgerichteten, israelnahen Positionen vor, die zwischen 2014 und 2026 Behauptungen und Berichte entwickelten und verbreiteten, so heißt es in der Presseerklärung der Rosa-Luxemburg-Stiftung zum Erscheinen der Studie. Die Akteure behaupteten demnach, UNRWA trage aufgrund mangelnder Neutralität zur Aufrechterhaltung des israelisch-palästinensischen Konfliktes bei. Anhand von Dokumentenanalysen, parlamentarischen Anfragen, Gesprächen mit Abgeordneten und Mitarbeitern, Protokollen über einen Zeitraum von mehr als 10 Jahren, zeige die Studie, wie die von dem Netzwerk entwickelte Darstellung den politischen Raum in Deutschland durchsetzt hat. Beteiligt waren sogenannte Menschenrechtsorganisationen, Parteien, Einzelpersonen und Medien, heißt es in einer Presseerklärung der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Am 13. Oktober 2025 hatte US-Präsident Donald Trump zu einem sogenannten Friedensgipfel 2025 in den ägyptischen Badeort Sharm el-Sheikh eingeladen. Politiker der arabischen Golfstaaten und aus anderen Staaten der Region, aus Europa und weit angereiste NATO-Mitgliedstaaten wie Kanada, stellten sich um Trump herum für ein in Anführungszeichen Familienfoto auf. Trump hatte die Gelegenheit wahrgenommen und die Gründung eines Friedensrates, Board of Peace, verkündet. Donald Trump übernahm den Vorsitz. Das offizielle Foto der Veranstaltung vom Peace Summit 2025 zeigt Donald Trump im Kreis seiner Partner. Vertreter regionaler, arabischer und europäischer Staaten. Selbst der Präsident Kanadas, Mark Carney, war angereist. Er stand in einer Reihe mit Keir Starmer aus Großbritannien, Friedrich Merz aus Deutschland, Antonio Guterres von der UN und Gianni Infantino, Präsident der FIFA. Die FIFA wolle Sport- und Fußballplätze wieder aufbauen, sagte Infantino. Die Präsentation von Jared Kushner, mit dem er dem Weltwirtschaftsgipfel in Davos im Januar 2026 seine Wiederaufbaupläne für den Gazastreifen vorstellte, zeigt Öl- und Gasförderanlagen, Güterumschlagplätze, futuristische Hoteltürme am Strand des Mittelmeeres, den Trump zur sogenannten Riviera des Nahen Ostens ausbauen will. Und vor dessen Toren leben die Armen, Vertriebenen, Hungrigen, Krüppel, die mit Hilfe versorgt werden? Bertolt Brecht hat in seiner Kriegsfibel den Satz geprägt: Wenn die Oberen vom Frieden reden, weiß das gemeine Volk, dass es Krieg gibt. Niemand weiß das besser als die Völker des globalen Südens, die den sogenannten hegemonialen Frieden verschiedener Imperien seit Jahrhunderten kennengelernt haben. Im Gazastreifen herrscht angeblich ein Waffenstillstand seit dem 10. Oktober 2025. Seit diesem Tag wurde und wird von Israel tagtäglich bombardiert und getötet. Stand 17. Juli 2026 berichtet das palästinensische Gesundheitsministerium und OCHA, das UN-Büro für die Koordinierung humanitärer Hilfe, von 1.123 Toten. Die Zahl der Verletzten im gleichen Zeitraum liegt bei 3.616. Seit Beginn des Gazakrieges am 7. Oktober 2023 hat Israel 472 Soldaten im Gazastreifen verloren und meldet 3004 Verletzte. Laut dem palästinensischen Gesundheitsministerium und OCHA starben seit dem 7. Oktober im Gazastreifen mehr als 73.246 Menschen. Die Zahl der Verletzten wird mit 173.717 angegeben. Mindestens 10.000 Menschen sind unter den Trümmern vermisst und wurden von israelischen Bulldozern, die selbst Trümmer dem Erdboden gleichmachen, namenlos verscharrt. Quellenangaben und weiterführende Verlinkungen finden Sie auf www.nachdenkseiten.de oder im Beschreibungstext unter dem YouTube-Podcast. Auf unserer Homepage können Sie auch unseren Newsletter abonnieren, der Sie täglich über die neuesten Artikel der Nachdenkseiten informiert.
Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, SoundCloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte.